Deutschlandfunk.
Jetzt läuft die Zeit langsam richtig schnell. Nächste Woche, ihr lieben Leute da draußen, die ihr ja echt immer wieder vorbeikommt, um eine Stunde History zu hören, wofür wir so dankbar sind. Eine Woche noch. Dann kommt hier was Neues. Wir werden nämlich einen ziemlichen Ritt mit euch hinlegen wollen. Durch die ganze Menschheitsgeschichte fangen 40.000 vor Christus an und kommen erst in der Zukunft im Jahr 2028 wieder raus. Das nennen wir dann eine Stunde History der Reihe nach. Aber alles Weitere erfahrt ihr nächste Woche hier. Heute noch ein letztes Mal. Alles so, wie ihr es gewohnt seid.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und vielleicht erreichen wir euch heute ja auf einem Berg. Oder vielleicht auch im Wald. Oder ganz allein draußen auf dem Wasser. Jedenfalls irgendwo ganz weit draußen, ganz weit in der Natur und vor allem eben ganz allein. So individuell und zurückgezogen und vielleicht sogar so ein bisschen spirituell machen das ja heute ziemlich viele Leute, ne? Aber ich muss sagen, da wird's für die meisten von euch doch ziemlich knapp, egal ob oben auf dem Berg oder tief im Wald, wird's ziemlich schwer mit dem OG-Einsiedler Antonius mitzuhalten. Um den soll's heute hier gehen in eine Stunde History. Antonius der Große. Der ist vor 1775 Jahren nämlich ganz allein tief in die Wüste gezogen und hat damit das Einsiedlersein, das Eremitentum, überhaupt erst so richtig in die Welt gesetzt. Also, heute geht's weit, weit zurück und tief in die Wüste.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1775 Jahre, habe ich eben gesagt, Matthias. Grüß dich.
Ja, das ist selbst für mich zu viel. Hallo.
Da warst du noch nicht dabei. Wenn wir das zurückrechnen, dann ist Antonius im Jahr 251 nach Christus geboren. Das ist allerdings, muss man fairerweise sagen, so lange her, dass es wirklich schwer wird, das alles genau zu datieren. Also sagen wir mal so, es war im 3. Jahrhundert und es war in Ägypten im damals ja so großen Imperium Romanum.
Ja, und da ging es wirklich turbulent zu. Zunächst mal ist es dem ersten aus Afrika stammenden Kaiser der Römer, nämlich Septimius Severus, gelungen, das Reich etwas zu beruhigen, indem ihm militärische Erfolge gegen die Parther und die Einrichtung einer Provinz namens Mesopotamien gelungen sind. Mhm. Gleichzeitig verlieh er allen Freien im Reich das römische Bürgerrecht. Aber die Ruhe, das kann man wohl sagen, die währte nicht besonders lange. Caracalla, ein späterer Kaiser, wurde vor einem weiteren Feldzug gegen die Parther, das liegt im heutigen Iran so ungefähr, jedenfalls ermordet. Und bald danach begann die Zeit der Reichskrise und der sogenannten Soldatenkaiser.
In dieser echt wilden Zeit von Caracalla und dann den sogenannten Soldatenkaisern haben wir letztes Jahr schon ein paar Ausgaben, eine Stunde History geschenkt, wenn ihr da nochmal tiefer reinhören wollt. Aber trotzdem, Matthias, sag an dieser Stelle bitte doch nochmal, was war denn jetzt das Besondere an dieser römischen Reichskrise?
Naja, das Reich war von außen mehrfach bedroht. Einerseits an der Grenze zum heutigen Iran. Das war das Reich der Sassaniden. Das war das zweite persische Großreich. Das erste war ja gegen Alexander den Großen ungefähr 320 vor Christus untergegangen. Mhm. Und andererseits gab es germanische Heere, die an der nördlichen Grenze einfielen, plünderten und damit den Bestand des Imperiums in Frage stellten. Und drittens gab es in Gallien zeitweise ein gallisches Sonderreich. Das erstreckte sich von Spanien über Gallien, Teile Germaniens bis England. Das existierte etwa 15 Jahre. Das Imperium also, kann man sagen, war von Norden und Osten militärisch bedroht und alles zusammen brachte es an den Rand der militärischen Leistungsfähigkeit.
Also bedrängt von Galliern, von Germanen und von Persern. Wie endete diese Krise?
Na, das Ende wird mit der Kaiserschaft von Diokletian in Verbindung gebracht. Er reformierte das Reich, konnte es militärisch stabilisieren. Gleichzeitig aber steht der Name Diokletian auch für blutige Christenverfolgungen. Die hat es zwar immer schon gegeben, seit dem Tod Jesu natürlich. Dabei galten Christen bis etwa 130 als Teil des Judentums. Und dadurch konnten die römischen Statthalter gemäß römischem Recht gegen Juden und damit auch Christen Einschränkungen durchsetzen. Vor allem, weil diese sich geweigert haben, dem Kaiser Kaiserkult nachzukommen. Sie huldigten nämlich nur einem Gott. Mhm. Und das wurde drastisch bestraft. Erster makabrer Höhepunkt dieser Christenverfolgung war unter Nero, etwa 70 nach Christus. Unter Diokletian, also in der Lebenszeit von Antonius, kam es wieder zu staatlich organisierten Verfolgungen, weil die Christen den heidnischen Kultglauben ablehnten und das Kaiseropfer verweigerten. Ihnen wurden Gottesdienste verboten, viele Kirchen wurden zerstört, theologische Schriften wurden vernichtet und die Christen verloren alle Bürgerrechte.
Du sagst es ja, es passierte schon dann während der Lebzeit von Antonius, zu dem wir heute kommen wollen. Der ist also Zeitzeuge dieser Christenverfolgung. Und ich schätze mal, das wird ihn geprägt haben.
Ja, das wird ihn vielleicht beeindruckt und beeinflusst haben. Das werden wir gleich noch etwas vertiefen. Aber es gab auch private Gründe, warum er die Abgeschiedenheit erst in einer kleinen Hütte und dann in einer alten Grabkammer gesucht haben könnte. Denn relativ früh sind seine Eltern verstorben. Er verkauft anschließend den geerbten Besitz, der nicht unbeträchtig gewesen sein muss. Denn er war der Sohn von wohlhabenden christlichen Bauern. Aber ein kleines Grundstück behielt er. Dieses Grundstück wurde von einem Freund beackert, der ihn dann später mit Lebensmitteln versorgt hat.
Aber ansonsten hatte er nichts mehr von diesem erheblichen Besitz und zog in die Wüste. Aber ihr habt eine Sache hier in einer Stunde History in den letzten Jahren ja sicher schon gelernt. Ne? Wir müssen immer, immer, wenn wir so weit in die Zeit zurückgehen, gut aufpassen auf unsere Quellen und uns fragen, woher wollen wir das eigentlich wirklich wissen? Ja? Und bei Kirchen- und Heiligengeschichten geht das nochmal mehr. Und deswegen hat Tobias Sauer das für uns gründlich gemacht, unser eine Stunde History Reporter, und hat sich durch die Vita Antonii gewühlt. Eine Beschreibung des Lebens des heiligen Antonius, verfasst vom ägyptischen Bischof Athanasius. Und der betont auffällig oft, dass das alles die Wahrheit sei.
Ihr, liebe Brüder und Schwestern, wollt mehr erfahren über den Lebenswandel des heiligen Antonius? Ihr wollt wissen, ob die Gerüchte wahr sind, die aus Ägypten zu euch dringen? Nun, ich habe ihn selbst gekannt. Und ich werde mich bemühen, alles aufzuschreiben, was ich weiß. Doch die Zeit drängt. Bald schon legt das Schiff ab, das diesen Brief zu euch bringen soll. Damals, vor gut 80 Jahren, blieb Antonius nach dem Tod seiner beiden Eltern allein zurück. Er war erst 18 oder 20 Jahre alt und musste plötzlich Sorge tragen für den Hof der Eltern und vor allem für seine Schwester.
Oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich den Hof managen, auf Aussaat und Ernte achten, die Knechte beaufsichtigen? Wer kann mir Rat geben? Wer ist für mich da? Mutter, Vater, werdet ihr doch bloß noch bei mir.
Wie so oft in jener Zeit besuchte er die Kirche. Und es traf sich, dass gerade das Evangelium verlesen wurde, als er eintrat.
So hört, wie der Herr sprach: Wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkaufe alles, was dein ist, und gib den Erlös den Armen, und folge mir, und du wirst einen Schatz im Himmel haben.
Antonius schien es, als habe sich der Priester mit seinen Worten an ihn persönlich gerichtet. Ja, als sei die ganze Lesung nur um seinetwillen erfolgt. Sofort verließ Antonius die Kirche und er schenkte das Erbe, das er von seinen Eltern erhalten hatte, den Leuten im Dorf. Auch die Schwester versorgte er. Und für sich selbst beschloss er, sein Leben von nun an ganz Gott zu widmen und allem Weltlichen zu entsagen. Er zog sich aus dem Dorf zurück. Später zog er sogar in die Wüste. Wasser fand er an einer kleinen Quelle, Freunde schenkten ihm hin und wieder trockenes Brot. Doch gerade dort in der Wüste versuchte auch der Teufel, ihn in Versuchung zu führen.
Antonius, erinnere dich an das, was du aufgegeben hast. Denk an deinen schönen Bauernhof, das Vieh, die geräumigen Zimmer, die bequemen Betten.
Nein, lass mich!
Antonius, deine Schwester, wie mag es ihr wohl gehen? Du hast sie alleine gelassen in ihrer Trauer nach dem Tod eurer Eltern. Selbstsüchtig bist du.
Nein, nein! Bitte, bitte, geh! Verlasse mich!
Wie kurz das Leben ist. Und du willst es vergeuden mit dieser sinnlosen Übung in das Käse, hier mitten in der Wüste?
Antonius aber suchte Zuflucht bei Gott.
Herr, ich flehe dich an. Hilf mir im Kampf gegen diesen Dämon. Jesus Christus, verlasse mich nicht!
So betete der heilige Antonius und er blieb standhaft. Doch der Teufel erschien Antonius erneut.
Antonius!
Was? Ich bin alleine hier in meiner Höhle. Was ist das für eine Stimme?
Antonius.
Wie kann eine schöne Frau wie du hier sein?
Ich bin für dich hier, damit du deine Sehnsüchte stillen kannst. Du bist jung, stark und schön. Ich weiß doch, was du willst. Trau dich und komm zu mir.
Du bist ein Irrlicht. Du bist nichts als eine Täuschung. Herr, ich rufe dich.
Und Gott der Herr stärkte Antonius, bis der Teufel schließlich von ihm abließ. Nach und nach hörte ganz Ägypten von Antonius. Und Antonius, der die Ruhe und die Einsamkeit suchte, fand den Ruhm.
Antonius, hilf unserem Freund hier. Er ist von einem Dämon besessen.
Antonius, hilf meiner Tochter. Bitte hilf ihr.
Hilf mir, Antonius. Ich kann nicht sehen.
Antonius,
mir schmerzen die
Mann
Augen.
Gottes, meine Tochter wird von einem Dämon belästigt.
Antonius,
bitte.
Antonius!
Antonius wandte sich erneut an Gott, den Herrn.
Die Leute bitten mich um Dinge, die meine Kraft übersteigen. Was soll ich tun?
Und der Herr gab ihm Kraft. Viele Jahre noch lebte Antonius in der Wüste, bis er erst kürzlich starb. Er wurde 105 Jahre alt. So wurde Antonius der erste Eremit und Mönch, doch nicht der letzte. In vielen Höhlen der ägyptischen Wüste leben heutzutage Einsiedler und Mönche. Sie alle folgen seinem Vorbild. Ach, meine Brüder und Schwestern, ich habe euch nur die Wahrheit geschrieben. Nichts habe ich mir ausgedacht, nichts hinzugefügt. Doch manches musste ich weglassen. Die Kraft schwindet und die Zeit drängt. Es tat mir gut, mich an Antonius zu erinnern. Mögen meine Worte euch von Nutzen sein.
Er traf den Teufel in der Wüste, der heilige Antonius. Sein Leben nacherzählt von Bischof Athanasius aus Alexandria, den Tobias Sauer jetzt wiederum gerade für uns hier in einer Stunde History wieder zum Leben erweckt hat. Und ihr merkt schon, es ist kompliziert. Nacherzählt und obendrein böse Geister und der Teufel in der Wüste. Also müssen wir wirklich nochmal dringend genauer hinschauen. Und das machen wir mit Peter Gemeinhardt. Er ist Theologe an der Uni Göttingen und hat eine Antonius-Biografie geschrieben. Hallo, Herr Gemeinhardt.
Hallo, ich grüße Sie.
Den Teufel wird er, so würde ich mir mal vorstellen, Herr Gemeinhardt, nicht getroffen haben in der Wüste, der Antonius. Also insofern, was können wir denn eigentlich wirklich gesichert über sein Leben sagen?
Gesichert können wir sagen, dass Antonius ungefähr im Jahr 356 gestorben ist. Mhm. Das ist ziemlich klar. Und dass er 105 Jahre alt geworden ist, das klingt ungewöhnlich, ist ja aber auch nicht unwahrscheinlich. Was er in diesen 105 Jahren gemacht hat, das ist tatsächlich nicht einfach zu sagen. Aber dass er in der Wüste war und dass er dort Erlebnisse hatte, die ihn bis an die Grenzen seiner geistlichen und physischen Existenz gebracht haben, das ist sicher.
Mhm. Welche Quellen können wir denn da nutzen? Wir haben ja offensichtlich schon mal diese Niederschrift von Bischof Athanasius.
Genau, wir haben diese Lebensbeschreibung, die ist ziemlich schnell nach Antonius' Tod geschrieben worden. Das ist die erste Vita, die erste Lebensbeschreibung eines solchen Wüstenbewohners. Wir haben aber auch 7 Briefe, die von Antonius selber geschrieben worden sind. Mhm. Und nach langen Diskussionen gelten die heute als authentisch. Das heißt, da haben wir sozusagen seine eigene Stimme. Und schließlich haben wir dann noch die Wüstenvätersprüche. Das ist eine Sammlung von kleinen Geschichten, von kleinen Aussprüchen, in denen Antonius eine sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt, wir haben also, wenn man so will, 3 Lichtkegel, die wir auf diese Gestalt werfen können. Und das ist eigentlich für eine Gestalt des 4. Jahrhunderts schon eine ganze Menge an Quellen.
Mhm. Dann schauen wir mal, was wir über diese Lichtkegel, über diese ja, wahnsinnigen 105 Jahre, die Antonius gelebt haben soll, erfahren können. Wie ist es mit dem eigentlichen Grund für ihn, die Wüste, die Askese, das Alleinsein aufzusuchen? Wir haben gehört, er hat den Hof der Eltern verkauft und auch damit die Fürsorge sozusagen für seine Schwester übernehmen, aber auch abgeben wollen. Ist das so der Grund gewesen, für ihn in die Wüste zu ziehen?
Das ist sicherlich nicht der Grund, in die Wüste zu gehen. Das ist eher die Voraussetzung dafür, in die Wüste gehen zu können.
Mhm, ja.
Also man kann ja nicht einfach sagen, ich lasse meinen Hof stehen, ich lasse meine Schwester unversorgt. Nein, er ist schon ein ganz überlegter Mensch, der in die Wüste gegangen ist. Was er da gesucht hat, ist etwas, was er in seinem Dorf, in seiner Lebenswelt nicht gefunden hat, nämlich Gottes Nähe. Und die wollte er da finden, wo ihn nichts anderes davon ablenkt. Das heißt, er wollte also frei sein von dem Drang, eine Frau zu heiraten, eine Familie aufzubauen, Geld zu verdienen, vielleicht eine wichtige Rolle in seinem Dorf zu übernehmen. Mhm. Das wäre alles völlig normal gewesen. In der Wüste kann er Gott finden, indem er alles andere hinter sich lässt. Das heißt, indem er da nur noch alleine mit Gott ist und dann aber auch mit sich und mit den Dämonen, die ihn versuchen, von dieser Gottesnähe abzuhalten.
Aber nur um es nochmal zu verstehen, wie würden wir das mit Perspektive von heute auslegen, Herr Gemeinhardt? Lässt da jemand einen total runtergewirtschafteten Hof und die Fürsorge für seine Schwester zurück, weil es ihn vielleicht überfordert, weil er der Sache nicht gewachsen ist? Oder geht da jemand gut Saturiertes, der eigentlich einen total funktionierenden Hof hat und, wie Sie ja gerade gesagt haben, vielleicht auch in der Gemeinde, in seinem Dorf eine wichtige Funktion übernehmen hätte können?
Da geht jemand, vor dem ein ganz normaler und nicht ganz unbequemer Lebensweg gelegen hätte. Mhm. Also Antonius geht nicht aus Verzweiflung in die Wüste, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt oder weil er kein Geld hat oder weil ihm der Steuereinnehmer im Nacken sitzt, mhm, oder solche Dinge. Sondern er geht tatsächlich, weil er etwas sucht, was er in diesem vorgezeichneten Leben nicht hätte finden können. Und er versucht damit, das umzusetzen, was ihm in einem Gottesdienst gesagt worden ist, die Forderung Jesu an den reichen Jüngling: Nimm, was dir gehört, verkauf es, gib es den Armen und folge mir nach. Das heißt, letzten Endes geht es um die Frage, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Und da wählt Antonius eine ziemlich radikale Lösung.
Fast 2000 Jahre später, ist ganz schön aufgerundet, aber sagen wir mal gute knapp 1800 Jahre später, reden wir immer noch über den Mann. Und zwar, weil er vermeintlich der Erste war, der sich so entschieden hat, so als Eremit nur mit Gott in Gottes Nähe leben zu wollen. Und damit sei er auch zum Vorbild geworden, letztlich für alle Mönche weltweit durch die Jahrhunderte. Der Vater der Mönche ist dann auch so ein Titel für Antonius. Was glauben Sie, Herr Gemeinhardt, hält dieser Titel oder ist das doch etwas zu abgehoben?
Also wenn Sie fragen, war er der allererste, der jemals einen Fuß in die Wüste gesetzt hat? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ja. Und das sehen wir schon daran, dass Antonius selber zu anderen geht, die ein solches Einsiedler-Dasein eher so in der Nähe der Zivilisation führen und von denen lernt. Mhm. Also diese Idee, die liegt in der Luft. Und die Idee, etwas Besonderes zu tun, Gottes Nähe durch Verzicht auf anderes zu erlangen, das ist schon über 200 Jahre alt und das ist auch nicht nur im Christentum, das ist auch im Judentum und in der antiken Philosophie ein Ideal. Antonius ist aber der gewesen, der, wenn man so will, das Glück gehabt hat, einen sehr kreativen Biografen gehabt zu haben. Mhm. Das heißt, die Lebensbeschreibung von Athanasius wird wirklich ein Bestseller im 4. Jahrhundert und weit darüber hinaus. Und dadurch wird er dann nach und nach zum Modell, jedenfalls für diejenigen, die in die Wüste gehen, die Eremiten, also die in die Eremos, die Wüste gehen, nicht für alle Mönche, denn das Klostermönchtum, was zur gleichen Zeit sich entwickelt, das, mhm, ist eine andere Geschichte. Das heißt, Antonius bleibt immer einer der Wichtigsten, einer der Ersten. Ob er nun wirklich demografisch gesehen der Erste gewesen ist, das ist nicht zu sagen, das ist höchst unwahrscheinlich. Aber er ist der Erste, der dafür einen Ruf hat, der sich weit über die Wüste hinaus verbreitet.
Weil Sie die Klöster angesprochen haben, gründet sich nicht auch ein Kloster mit seinem Namen?
Es gibt viel später ein Antoniuskloster. Mhm. Aber das hat damit zu tun, dass dann die Traditionen des Mönchtums in Ägypten auch miteinander in Verbindung treten. Aber zu seiner Zeit, im 4. Jahrhundert, ist das in den Quellen ganz deutlich. Da gibt es Antonius und die wenigen Eremiten in der Wüste. Und dann gibt es Pachomius, der Klöster gründet und dort Tausende von Leuten versammelt. Mhm. Das sind zunächst mal zwei sehr unterschiedliche Phänomene, die ähnliche Wurzeln haben, aber auf ganz unterschiedliche Weise versuchen, Gottes Nähe herzustellen. Und dass es später dann ein Antoniuskloster gibt, das liegt schlicht und einfach daran, dass dann man auch sein Grab findet im 6. Jahrhundert und dort versucht, sozusagen sein Erbe zu bewahren. Aber das ist dann ein Teil der langen und unglaublich vielfältigen Wirkungsgeschichte.
Wenn wir zur langen und unglaublichen Wirkungsgeschichte kommen wollen, was würden Sie denn sagen, Herr Gemeinhardt? Sie haben das ja eben wunderbar beschrieben. Nun war ja vielleicht nicht der allererste Eremit, aber nun zumindest der, über den dann auch gleich zu Beginn sehr viel geschrieben wurde, der eine besondere Rolle eingenommen hat. Wie hat er, dieser Antonius, vielleicht Christentum und Kirche geprägt?
Er hat auf jeden Fall es dadurch geprägt, dass er das Vorbild einer bestimmten Rolle gewesen ist. Also wenn Sie so wollen, des geistlichen Heroen, der in die Wüste geht, mhm, der aber dort überhaupt nicht heroisch lebt, sondern von Dämonen, seien das jetzt von außen kommende Versuchungen, seien das die inneren Gedanken, brutal geplagt wird und dann es tatsächlich schafft, dieses Lebensideal der Einsamkeit und der Genügsamkeit, nur mit Gott zu leben, umzusetzen. Damit hat er eine ganz wichtige Linie geprägt. Es hat zu allen Zeiten des Christentums Einsiedler gegeben, in den Kirchen des Ostens, in den orthodoxen Kirchen ist das bis heute das Ideal des Mönchtums. Er hat aber auch damit in einer sehr radikalen Form gezeigt, was Nachfolge Jesu sein kann. und hat damit gewissermaßen das obere Ende einer Skala aufgezeichnet, an dem sich dann viele andere orientieren konnten, selbst wenn sie nicht in die Wüste gegangen sind, die aber sagen konnten, naja, also auch in der Zivilisation ein bisschen Antonius-mäßig zu leben, das wäre doch was.
Stellt er damit eigentlich nicht aber auch Macht und Hierarchie in der Kirche ziemlich in Frage?
Das kann man so sagen. Die Mönche sind für die Bischöfe ein Grund zur Unruhe gewesen. Und man sieht in Athanasius' Lebensbeschreibung, dass er versucht, Antonius als einen sehr kirchentreuen, auch als einen sehr rechtgläubigen Mönch darzustellen. Das ist er möglicherweise gar nicht so gewesen. Oder besser gesagt, das hat ihn wahrscheinlich gar nicht so sehr interessiert. Das ist tatsächlich eine Frage, die im Grunde seit den Anfängen des Christentums eine Rolle spielt. Nach dem Amt auf der einen Seite und nach dem Charisma auf der anderen Seite. Und Bischöfe haben über die Jahrhunderte hinweg mit Mönchen und Einsiedlern, ja, immer so ihre Herausforderungen zu bestehen gehabt.
Eine Sache vielleicht noch, Herr Gemeinhardt, weil Sie von einem Lebensideal der Einsamkeit gesprochen haben. Das hat ja nicht nur im kirchlichen Zusammenhang auch bis heute überlebt.
In der Tat. Wobei das, was wir bei Antonius sehen, schon ein ziemlich radikales Ideal der Einsamkeit ist. Aber ja, solche Ideen sind natürlich auch säkularisiert worden. Und wenn man sieht, dass die Rede von Achtsamkeit heute, das ist etwas, was wir im Grunde sehr direkt mit dem ägyptischen Mönchtum des 4. Jahrhunderts verbinden können. Also eine Lebensweise zu finden, in der ich ganz bei mir sein kann. Bei Antonius heißt das an einer Stelle, er war ganz sich gleich, er war mit sich im Reinen. Dann ist das ein Ideal, was auch weit über das Mönchtum und weit über das Einsiedlertum hinausreicht.
Antonius Biograf Peter Gemeinhardt bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Gemeinhardt.
Sehr gerne.
So, jetzt haben wir hier die ganze Zeit ziemlich selbstverständlich von Eremiten gesprochen. Matthias, Antonius als Eremit zum Beispiel. Aber was soll das alles, zumal in der Antike, bitte eigentlich gewesen sein, ein Eremit?
Also das war ein Mensch, der wirklich und tatsächlich abgeschieden, besitz- und mittellos und in einer Gegend fern der Zivilisation gelebt hat. Im frühen Christentum gab es allein lebende Eremiten und Eremiten, die in einer Gemeinschaft lebten. Das ist so etwas wie die Urzelle der dann später entstehenden Klöster- oder Ordensgemeinschaften. In der antiken christlichen Welt gab es das Eremitendasein als eine besondere Form des gottgeweihten Lebens.
Und von diesen Eremiten gab es auch nicht nur Antonius, noch ein paar andere Bekannte.
Naja, zum Beispiel Benedikt, der Gründer des nach ihm benannten Ordens im 6. Jahrhundert. Oder Bruno von Köln, der Gründer des Kartäuserordens. Und natürlich Franz von Assisi, der den Franziskanerorden und den Orden der Klarissen mitgegründet hat. Eremiten gab und gibt es natürlich auch in anderen Religionen oder Philosophien, im Hinduismus etwa. Im Habsburgerreich sehr viel später dann waren Eremiten nicht so gern gesehen. Kaiser Josef II. Verbot 1780 das Eremitendasein und viele Eremiten mussten in die benachbarte Schweiz fliehen.
Also im 18. Jahrhundert, da zog es viele Eremiten in die Schweiz, ist ja auch schön da, in den Bergen und mit den vielen schönen Seen, aber das Eremitendasein ist ein Lebensmodell, ein Lebensentwurf, der bis heute überlebt hat. Und das besprechen wir jetzt mit Maria Anna Lehnen, denn sie lebt als Eremitin heute in der Nähe von Osnabrück. Hallo Frau Lehnen.
Ja, moin.
Und Sie leben nicht in einer Höhle in der Wüste wie Antonius damals, oder?
Nein. Ich habe eine Klause. Das ist ein altes Heuerhaus, was ich mit vielen Freunden und Familie wieder hergerichtet habe. Schön. Aber es liegt im Wald und bis zum nächsten Dorf oder bis zur nächsten Stadt sind das, ich glaube, mehrere Kilometer.
Okay, und da erreichen wir Sie jetzt auch gerade mit Handy in diesem Haus?
Ja, genau.
Okay, alles klar. Dazu soll aber gesagt sein, dass Sie eben nicht nur als Eremitin leben, sondern auch Bücher und Texte schreiben über das Eremitendasein, aber auch über ganz andere Sachen. Sie sind Autorin und haben schon eine Menge Bücher und Texte veröffentlicht. Mhm. Wie sind Sie jemals dazu gekommen, als Eremitin zu leben?
Oh, wie viel Zeit haben Sie?
Vielleicht haben Sie eine Kurzfassung für uns.
Ja, also ich bin sehr, ich sag mal, lebenslustig aufgewachsen. Aha. Als junge Frau ein etwas wildes Leben geführt. Und dann bin ich in Südamerika gewesen, habe ein Buch gelesen über Marienerscheinungen, was ich damals völlig schräg fand. Aha. Aber in diesem Buch war ein Satz, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das war der Anstoß, mich auf den Weg zu machen, ja, was ist denn das mit diesem Jesus, wo kriege ich den denn und so. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess. Ich bin in zwei Ordensgemeinschaften gewesen, geguckt, ob das was für mich wäre. Aber irgendwann war klar, ich möchte als Eremitin leben, habe mich dann beim Bistum Osnabrück gemeldet, beim damaligen Bischof, Ludwig Aberkamp. Und dann ist das so weitergelaufen. Mhm. Also jetzt bin ich insgesamt, glaube ich, seit 32 Jahren auf diesem Weg.
Okay. wenn man das jetzt sich so anschaut, dass sie da praktisch auch den Weg zum Glauben gefunden haben, dann gibt es ja zwischen ihnen und dem heiligen Antonius, 250 ungefähr nach Christus, doch schon ein paar Parallelen.
Ja, ich denke, dass diese Parallelen finden sich eigentlich in fast allen unseren Lebensentwürfen. Mhm. Also ich bin ja nicht alleine. Wir haben ungefähr 80, 90, glaube ich, so in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland und auch in anderen Ländern, Tschechien und so, wächst diese Bewegung ziemlich stark. Und die meisten, mit denen ich in Kontakt bin, mit denen ich auch spreche über ihren Anweg zu dieser Lebensform, die sagen auch Ähnliches wie ich.
Sind es denn aber eigentlich immer religiöse Gründe für das Eremitendasein oder gibt es vielleicht auch andere Gründe, aus denen Menschen so ein Leben in der Abgeschiedenheit wählen?
Also heute kann natürlich sein, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, ich habe keinen Bock auf Gesellschaft, ich ziehe mich hier zurück, das gibt es durchaus. In der Antike war das relativ selten, da waren nur diejenigen sozusagen ausgestoßen und lebten allein, die Verbrecher waren oder Ähnliches. Aber heute gibt es natürlich auch bei der Vereinsamung, die viele Menschen erleben, einfach die Meinung so, und jetzt mache ich Schluss, jetzt gehe ich einfach irgendwo hin und lasse mich alle in Ruhe. Mhm.
Kein Bock auf Gesellschaft, haben Sie gerade gesagt. Wenn man das jetzt mal umdreht, wenn wir uns auch so das Eremitendasein vielleicht durch die Jahrhunderte anschauen, wie sind die eigentlich dann meistens so von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen worden? Als genau sowas, wie Sie gerade beschrieben haben, quasi als gesellschaftsflüchtig, Leute, die keinen Bock haben?
Nein, es war immer eine ganz klare christliche Entscheidung. Mhm. Und die früher, die Mönche früher, also Abbas Moses, Abbas Antonius, Abbas Agatha und auch die Wüstenmütter, waren hochgeschätzte geistliche Begleiter. Sie sind sehr oft aufgesucht worden als Ratgeber und hatten einen sehr, sehr hohen, auch gesellschaftlich sehr hohen Stand.
Hat sich das irgendwie seit der Antike über die Jahrhunderte dann auch nochmal entwickelt oder ist dieser Status von Eremiten, als wie Sie gerade beschrieben haben, wirklich geistlich mit hohem Ansehen und viel Fachkompetenz wahrscheinlich auch eigentlich konstant geblieben durch die Jahrhunderte?
Also ich denke, auch da gibt es Unterschiede. Ja. In den Jahrhunderten gab es wirklich Zeiten, wo Eremiten sehr, sehr streng reglementiert wurden, von der Kirche, also auch vom Bischof. Dann gab es natürlich auch die als Staat eine Ordensgemeinschaft gelebt haben. Das heißt, sie haben als Eremiten angefangen, haben dann aber dadurch den Impuls gegeben für eine Ordensgemeinschaft. Und es war gerade so nach der Französischen Revolution und dem, was damit verbunden war, die Menschenrechte mehr erkannt und Ähnliches, da gab es einen Bruch. Da ist sehr viel sozusagen verloren gegangen. Da gab es nicht mehr so viele Eremitinnen und Eremiten und Eremitinnen sowieso selten. Und dann kam so Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert, da fing so ganz langsam eine Bewegung wieder an, dass diese Lebensform entdeckt wurde. Und das ist inzwischen ein ziemlich starker Anfang für uns heute.
Sie haben das ja auch vorhin beschrieben, da gibt es schon ein Netzwerk. 80 bis 90 Leute haben Sie, glaube ich, gesagt. In Deutschland oder wie groß oder bis wohin erstreckt sich dieses Netzwerk?
Also das würde ich sagen aus Deutschland. Ja. Österreich, Schweiz, Holland und in Tschechien fängt da auch einiges an. Also wir haben Kontakt mit diesen Ländern. Allerdings muss ich gestehen, es ist in Frankreich auch etwas, was da beginnt. Allerdings, da haben wir keinen Kontakt. Und in England und in Amerika auch.
Okay, aber den Kontakt kann man ja vielleicht noch herstellen und das Netzwerk noch vergrößern. Was glauben Sie, warum das für manche Menschen heute noch attraktiv ist? Ich meine, Sie haben ja ein paar Sachen schon angesprochen. Von Vereinsamung haben Sie ja auch in unserer Gesellschaft gesprochen. Sind das so Gründe?
Also wer als Eremit leben will, kann das nicht aus dieser Motivation heraus tun. Denn es ist die einzige Motivation ist, diesem Jesus, diesem Christus nachzufolgen. Und zwar in einer sehr extremen Art. Und es geht nicht, wenn ich Menschen nicht mag oder wenn ich Menschen ablehne. Das wäre absolut kontraproduktiv, weil es geht nur darum, dass ich begreife, wir sind alle eins, wir gehören alle zusammen und es gibt halt eben nur verschiedene Lebensformen. Mhm. Aber sie haben alle einen gemeinsamen Punkt, nämlich das Menschsein in unserem Fall ausgelöst oder geschaffen von diesem einen Gott.
Also man muss den Mensch lieben und möchte trotzdem allein sein.
Ja, ich finde, das schließt sich nicht aus. Denn ich bin zwar allein, aber nicht vereinsamt, aber ich habe durchaus Kontakte. Das heißt, Menschen kommen zum Gespräch und Menschen, die meine Bücher kennen oder die eine Frage haben, die mit mir ein geistliches Gespräch wünschen. Das ist durchaus möglich.
Sagt Maria Anna Lehnen, sie lebt als Eremitin weit draußen im Wald, einige Kilometer zu Fuß bis ins nächste Dorf. Aber ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Lehnen, sehr glücklich damit. Ich danke fürs Gespräch.
Ja, bitte.
Also offensichtlich haben Eremitendasein und Christentum was miteinander zu tun, in Gegenwart wie Vergangenheit, haben wir soweit kapiert. Dabei aber, Matthias, haben wir ja vorhin mit angefangen, mussten Christen im Römischen Reich ja mächtig Verfolgung erdulden, auch zu Zeiten des heiligen Antonius. Trotzdem hat es sich das Christentum über einen langen Weg als dominante Religion in Europa durchgesetzt.
Ja, und das kam zuallererst einmal durch eine andere Politik im Römischen Reich. Stichwort hierzu ist die konstantinische Wende im Jahr 313. Mhm. In diesem Jahr wurde die Mailänder Vereinbarung geschlossen zwischen dem weströmischen Kaiser Konstantin und dem oströmischen Kaiser Licinius. Dadurch wurde Religionsfreiheit im Reich garantiert als Antwort und auch als Kehrtwende auf die Christenverfolgungen. Damit wurde religiöse Toleranz zur Staatsräson und die Christen waren keine verfolgte Religionsgruppe mehr, sondern ein mehr und mehr dominierender gesellschaftlicher Faktor. Die Mailänder Vereinbarung war weniger eine religiös motivierte Kehrtwende, sondern wurde geschlossen, um vor allem im Oströmischen Reich die Gesellschaft zu beruhigen.
Soweit erstmal Rom und das Christentum, Matthias. Aber wir müssen ja sagen, klare Sache, das Christentum hat länger überlebt als Rom.
Ja, nach den Römern kamen im ehemaligen Römischen Reich verschiedene germanische Völker an die Macht und die mussten sich auch mit den religiösen Strömungen ihrer Zeit auseinandersetzen. Vermutlich 507 hat sich der Merowingerkönig Chlodwig taufen lassen und anschließend verfügt, dass alle seine Nachfolger das auch zu tun hätten. Und damit wird das Christentum zu einer Art Staatsreligion bei den Merowingern. Geistliche Würdenträger übernahmen dann später staatliche Funktionen und dadurch entstand eine sehr enge Verzahnung von Kirche und Staat. Und später, im 10. Jahrhundert dann, unter den Kaisern der Ottonen und der Salier, wurde daraus das Reichskirchensystem.
Was wir für euch alles ja auch schon mehrfach aufgedröselt haben hier in eine Stunde History. Denn Kirche und Christentum sind für unseren Kontinent, sind für Europa einfach sehr prägend. Wenn auch... Das vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn auch inzwischen mehr Menschen in Deutschland konfessionslos sind, als einer der beiden großen Kirchengemeinschaften anzugehören. Wir haben heute hier in einer Stunde History aber mal mit diesem Antonius angefangen, praktisch als erster Mönch und nach ihm benannt wurde dann ja auch in der ägyptischen Wüste das erste Kloster gegründet, das Antoniuskloster. Und deshalb können wir jetzt wunderbar den Bogen spannen. Von Antonius in Ägypten zum Christentum in Europa. Und das machen wir mit Kunsthistoriker Christoph Stiegemann, mit dem wir schon mal bei Bonifatius nämlich damals die Frage gestellt haben, wie sich das Christentum eigentlich über Europa verbreitet hat. Hallo, Herr Stiegemann.
Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Dichmann.
Und wann passiert das denn, Herr Stiegemann, dass diese Idee von Klöstern aus Ägypten, aus der Wüste, irgendwie nach Europa überschwappt?
Ja, das vollzieht sich im Wesentlichen im 4. und 5. Jahrhundert schon. Mhm. Da haben wir erste Nachweise von Klostergründungen, zum Beispiel der heilige Martin von Tours. Der gründet um 372 bereits ein Kloster in Marmoutier, also in Frankreich. Mhm. Und dann gibt es frühe Klostergründungen auch in Irland, erstaunlicherweise, also schon an den Randbereichen des Kontinents, die aber zu herausragender Bedeutung aufwachsen und von da aus dann wieder auch Neugründungen auf dem Kontinent durchführen.
Das habe ich schon mal gehört, Herr Stiegemann, also quasi da aus dieser europäischen Peripherie, am irischen Rand sozusagen, kommen dann die Mönche, die Missionierung, die Klöster wieder zurück ins Kerneuropa?
Richtig. Das ist charakteristisch für diese Klöster, die wirklich sehr eigenständig waren und von da aus dann, also zum Beispiel Klöster in Bobbio in Italien oder St. Gallen in der Schweiz gegründet haben. Und das sind aber Klöster, die wirklich sehr selbstständig waren. Daneben gibt es dann eigentlich den Impuls, der wirklich dann tragend für die Klosterentwicklung überhaupt wird, nämlich die Gründung von Benedikt von Nursia in Monte Cassino und 529, also im frühen 6. Jahrhundert. Und Benedikt schreibt eine Klosterregel. Das gab es so in den irischen Klöstern nicht in diesem Maße, sondern verbindliche Vorgabe, gewissermaßen so ein Laufpass. Wie gründet sich so ein Kloster? Wie wollen wir leben?
Was ist ein Kloster eigentlich im Grunde?
Ja, ein Kloster ist eine Vereinigung von Menschen, die sich im Grunde dem Glauben widmen, also der Askese, aber auch der tätigen Nächstenliebe, also sich zusammenschließen und gemeinsam ihr Leben gestalten. Mhm. Das nimmt sich so aus, dass sie also feste Gebetszeiten haben, also 7 feste Gebetszeiten, daneben aber auch Zentren sind von Kultur, von Bildung in den Skriptorien, die Tradition der Antike aufgreifen, in ihre Gebäude in Steinen errichten. Also die großen Klosteranlagen waren wirklich konstruiert nach Plänen, der St. Gallener Klosterplan zum Beispiel aus der Zeit um 825. Und da ist im Zentrum die Klausur, also da, wo die Mönche fest miteinander leben. Drumherum aber viele weitere Gebäude, die der Versorgung dienten. Dann immer auch ein Hospital für die Krankenpflege. Mhm. Immer auch dann ein Gasthaus, nicht, für den Fremden, der anklopft, nicht, und unter der Maßgabe der christlichen Gastfreundschaft dann Aufnahme fand. Also große Komplexe, die dann wirklich durch ganz Europa ein Netzwerk legten.
Bevor wir aber diese großen Komplexe haben, Herr Stiegemann, da würde ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen wollen. Ja. Waren denn diese ersten Klostergründungen auch so Eremitengründungen, wie wir das in Ägypten gesehen hatten, oder kam da schon mehr zusammen?
Also in Irland waren es wirklich eigenständige Klöstereinheiten, häufig durch irgendeinen Adligen unterstützt, aber jetzt nicht in diesem Verbund wie die späteren. Mhm. Sie hatten aber auch da eine große eigene Bildungstradition, also die Skriptorien arbeiteten dort. Und von da aus zogen dann Missionare los und gründeten weitere Ableger gewissermaßen auf dem Kontinent, wo Luxeuil, Bobbio, St. Gallen somit die herausragendsten Beispiele sind. Mhm. Aber in der Struktur, also dieser geplanten Organisation unter dem Schutz der Herrscher, also der fränkischen Herrscher, das vollzieht sich erst mit den Benediktinern, also Benedikt von Nursia und der Benediktsregel, die verbindlich vorschrieb, wie sich solch eine Klostergründung auszunehmen hatte. Mhm. Und da kamen dann fantastische, ja, europäische Kontakte zustande. Also man kann sagen, Europa ist gewissermaßen auf diesen Pilgerwegen entstanden. Mhm. Die Missionare gingen raus bis nach Schweden. Also Ansgar von Corvey, der Leiter der Klosterschule dort, macht sich auf den Weg rauf bis nach Birka und endet als Bischof von Bremen. Also es ist eine enorme Expansion. Europa entsteht auf den Pilgerstraßen und Griechisch und Latein natürlich, die Sprachen, sind die Geburtssprachen Europas gewesen.
Ja. Aber diese Klöster, Herr Stiegemann, die werden ja, Sie haben beschrieben, nicht nur dafür da gewesen sein, den Glauben zu pflegen oder auch als Gasthaus oder Krankenpflege zu dienen, sondern sie müssen ja im Laufe der Zeit irgendwie auch sehr reich und auch sehr mächtig geworden sein. Weil nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Immer wenn irgendjemand Europa plündern wollte, egal ob Mauren oder Wikinger zum Beispiel, die haben immer bei Klöstern halt gemacht.
Das ist richtig. Also es waren dann wirklich auch große Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Denn die Königsklöster, das ist ja mit Bonifatius, der dann quasi von den Inseln auf den Kontinent kam, schon ganz bewusst so initiiert worden. Die Klostergründer zogen im Schutze der Herrscher. Nicht? Und die Herrscher sorgten dafür, dass sie dann im Grunde auch weitere Klöster gründeten. Also hier Corvey an der Weser ist zum Beispiel durch Ludwig den Frommen, also den Sohn Karls des Großen, begründet worden auf einem Königshof. Mhm. Und die wurden dann auch beschenkt mit umfangreichen Ländereien. Corvey gehörte zum Beispiel große Teile Schleswig-Holsteins, nicht, wo sie dann Zehnten Einnahmen besaßen. Also es waren wirklich auch außerordentlich wohlhabende Wirtschaftsunternehmen, die aber auch ihr Know-how damit einbrachten. Das heißt also, das waren gewissermaßen Innovationslabore, nicht, mit neuen Techniken, die stabilisierten die Gesellschaft auch und zum Beispiel ihr Gebetsrhythmus, die 7 Gebetszeiten, die sie hatten, rhythmisierten den Tag und die Zeitmessung zum Beispiel, das Miteinander von Arbeit und Gebet, nicht? Also heute unser 8-Stunden-Tag, ja, dann die Muße, dass das sich in den Köpfen überhaupt festsetzen konnte, ist eine Leistung dieser Innovationslabore der Klöster des Mittelalters.
Sie sagen Innovationslabore. Herr Stiegemann, ich würde jetzt vielleicht nochmal einen anderen neuen Begriff dazu tun, vielleicht auch Think Tank. Man kann sich das jetzt zum Beispiel, ich war mal in Cluny anschauen, ein Riesenkloster, unfassbare Kirche, die leider nur noch zur Hälfte etwa steht oder noch weniger. Aber aus Cluny gingen ja wirklich ganze Strömungen und auch Machtkämpfe in der Kirche aus. Also waren die sowas auch wie politische Thinktanks, diese Klöster?
Ja, also die engagierten sich auf jeden Fall auch dann im politischen Umfeld. Mhm. Also in der Regel fungierten die Äbte dann als Gesandte des Herrschers. Also zum Beispiel Adalhard von Corbie, das Mutterkloster von Corvey, liegt an der Somme in Frankreich. Eine hochberühmte Abtei, im 7. Jahrhundert begründet, eine der umfangreichsten Bibliotheken des Mittelalters. Und Adalhard zum Beispiel war im Auftrag des Herrschers in Verona. Und in Verona erlebt er quasi die Antike. Also da stand quasi noch die antike römische Stadt zu guten Teilen. Und er bringt aus Verona 23 Handschriften von 15 antiken Autoren mit. Und bereichert damit die Bibliothek in Corbie. Der fällt dann in Ungnade beim Herrscher. Die wurden dann also auch kaltgestellt. Also die waren wirklich dann auch eingebunden in dieses intensive politische Ränkespiel, nicht? Also auch der Herrscher, und hatten enormen Einfluss auch auf die Königsherrschaft. Also das ist absolut richtig und dient natürlich auch dazu, dann wieder zum Beispiel jetzt die neuen Gründungen wie Corvey mit entsprechenden Handschriften auszustatten, also die Skriptorien, das ist so gewissermaßen der Think Tank in den Klöstern und überhaupt die Schrift, nicht? In diesen schriftlosen Gebieten, also Sachsen nach der Eroberung durch Karl den Großen war schriftlos, rein Oral History, nicht? Und da brachten sie nun die Schrift in den Skriptorien mit und dadurch natürlich also auch die antiken Texte, die dann abgeschrieben in den Skriptorien, in den Büchern der Bibliothek überdauern. Mhm. Und das war ein enormer Faktor, gerade auch jetzt in dieser Situation hier, wo ja Karl der Große zum Beispiel also expansiv über den Rhein diese sächsischen Territorien mit dem Schwert erobert hat. Das war reine Machtpolitik, das war kriegerisch. Und damit ging die Mission einher, die Schwertmission mit zig Opfern und Toten. Damit wäre gewissermaßen, wäre es dabei geblieben, das Christentum eine Episode geblieben. Die Sachsen hätten das nicht akzeptiert, nicht? Und die Klöster, die dienten dann dazu, das Christentum in langsamen Prozessen zu inkulturieren. Also auch die Vorteile zu verdeutlichen, also Krankenpflege, was heißt es eigentlich, nicht? Was steht hinter diesem Herrscher, diesem Karl? Was transportiert er mit, nicht? Und darin liegt die eigentliche Bedeutung der klösterlichen Netzwerke in der damaligen Zeit.
So versteht man, wie Klöster und wie das Christentum unseren Kontinent geprägt hat, Herr Stiegemann. Jetzt verraten Sie mir aber noch schnell eine Sache. Wie steht es denn eigentlich heute um Klöster? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne, hängt wahrscheinlich auch mit meinem Milieu zusammen, aber ich kenne niemanden, der sich für ein Leben als Nonne oder Mönch entschieden hätte.
Richtig. Das ist wirklich zurzeit absolut richtig im Befund. Also wir erleben einen massiven Schwund. Die Ordensschwestern, die Nonnen, die Mönche sind im Wesentlichen betagt. Etwa 82% der Ordensschwestern über 65 Jahre. Mhm. Und Klöster müssen geschlossen und aufgegeben werden. Das ist jetzt wirklich ein Riesenproblem, vor dem die Klöster stehen, die dann ihre alten Standorte aufgeben. Was wir allerdings erleben, ist geradezu paradox, Klöster werden als Rückzugsorte, auch von Leuten ohne religiöse Sozialisation, werden intensiv und gerne angenommen.
Dann also, macht man mal so eine Woche Schweigefasten oder sowas in die Richtung.
Genau, Meditation, Auszeiten, raus, Entschleunigung. Nicht? Und das hat sicherlich also heute eine Zukunft für Klöster, wenn sie so eine Kombination anbieten können. Die spirituellen Orte als Einkehr für Gäste, die werden immer wichtiger. Und darin liegt, denke ich, durchaus auch ein Potenzial der kleineren Ordensgemeinschaften in solchen Gastangeboten.
Kunsthistoriker Christoph Stiegemann hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Das war mir eine Freude.
Jetzt war das heute wie so oft ein fetter, ein schöner, ein spannender Blick in unsere Geschichte. So viel Spannendes von Antonius bis zu den Kloster-Think-Tank-Netzwerken des Mittelalters. Aber ich finde ja, über Kirchengeschichte zu reden, hat jedenfalls in diesen Zeiten für mich auch immer irgendwie gleich einen Fadenbeigeschmack. Der Missbrauch, die Verhüllungen. Gerade als wir angefangen haben, die Show vorzubereiten, kamen wieder neue Vorwürfe und Enthüllungen aus dem Bistum Paderborn ans Licht. Und dann, Matthias, sagen wir heute sowas wie, Europa ist entlang der Pilgerwege entstanden. Also ich finde, irgendwie kriegt man das manchmal beides schwer zusammen.
Ja, das stimmt. Also wesentlich sind natürlich die vielen Skandale, von denen du gerade welche aufgezählt hast, in den christlichen Kirchen. Zumal dann, wenn ihre Aufarbeitung schleppend ist oder man gar den Eindruck bekommen kann, dass sie erst gar nicht aufgeklärt werden. Mhm. Aber das ist nun wirklich nur die eine Seite der Medaille. Europa und natürlich auch andere Regionen der Welt ist oder sind vom Christentum wie von keiner anderen Philosophie oder Religion geprägt worden. Und auch wenn wir nicht Mitglied einer der beiden christlichen Kirchen sind und auch eine Kirche höchst selten von innen sehen, dann sind wir doch Christen. Fast könnte man sagen, ob wir wollen oder nicht. Unsere Gesellschaft, unsere Verhaltensweisen und unsere Normen und Werte sind jahrhundertelang vom Christentum geprägt und gestaltet worden. Und das, glaube ich, gilt bis in unsere Tage.
Ich lese jetzt nicht vor, was hinten auf meiner DDR-Geburtsurkunde steht, aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Und das sind lange Linien, ja, über die wir gerne sprechen hier in einer Stunde History. Wie kam ein zum anderen? Zum Beispiel, welche Rolle spielt das Christentum vor Europa? Und deshalb, Matthias, danke dir für heute und danke dir für viele Ausgaben Eine Stunde History in den letzten 10 Jahren. Machen wir ab nächster Woche hier alles anders. Wir malen eine lange Linie. Nächste Woche gibt es wieder was Neues, Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach. Und wir freuen uns schon irre drauf, oder Matthias?
Unbedingt. Ich freue mich echt. Ich weiß ja schon, was kommt.
Ja, stimmt, das wissen wir beide. Und Steffi weiß es auch, die fängt nächste Woche für euch an, Steffi Orbach. Und wir freuen uns schon sehr auf euch. Ich bin Markus Dichmann. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.